Macherinnen, Macherin. Jacqueline Bernhard im Gespräch.
Hallo ihr Lieben, heute kommt wieder eine Folge von Macherinnen, wo ich euch einfach wunderbare Frauen, Macherinnen aus Mecklenburg-Vorpommern vorstellen möchte. Heute bin ich in Neubrandenburg. Ich habe gerade die Just-Reinhold-Stiftung besucht und durfte jetzt bei Ramona Seifert besuchen in Neubrandenburg in der Jugendkunstschule, wo sie ihre Räumlichkeiten hat. Ramona, schön erstmal, dass ich bei dir sein darf.
Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und für euer Interesse. Danke.
Ja, gerne. Du bist ja mit einer hervorragenden Künstlerin aus Mecklenburg-Vorpommern, Preisträgerin beispielsweise von Rostocker Kunstpreis und andere Preise, die du einfach bekommen hast. Magst du dich einfach mal vorstellen, für die, die vielleicht noch nicht kennen?
Na klar, also ich bin gebürtige Mecklenburgerin, also hier geboren, in Neubrandenburg tatsächlich, aber aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe. Und habe dann, wie viele Künstler, nach dem Abitur aber erstmal was Vernünftiges gelernt und soziale Arbeit gemacht, was heute sehr von Vorteil ist, weil ganz viel meiner beruflichen Realität sich mit kultureller Bildung beschäftigt tatsächlich. Habe dann aber schnell gemerkt, dass mein Weg eigentlich ein anderes Medium braucht oder ich Gesellschaft anders gestalten möchte. Und habe auf jeden Fall mehrere Ausbildungen angeschlossen, bin Glasmacherin und Glasgestalterin und habe das dann aber benutzt, um freie Kunst mit der Spezifikation auf Glas und Bildhauerei zu studieren. Und währenddessen habe ich meine Frau kennengelernt und wir sind diesen Weg quasi dann schon gemeinsam gegangen und haben im Studium entschieden, dass wir anschließend diese Expedition in diese Freiberuflichkeit tatsächlich doch von zu Hause aus beginnen wollen und sind 2013 nach Mecklenburg-Vorpommern zurückgekommen, um hier unsere Selbstständigkeit irgendwie zu starten und zu gucken, wie man dieses Experiment Kunst und Leben so miteinander irgendwie verbindet und in so eine Realität bringt.
Mhm. Nun kann ich mir vorstellen, dass gerade so freiberufliche Künstlerin in Mecklenburg-Vorpommern nicht immer ganz einfach ist, dass man davon leben kann. Auch da gleich der gleichstellungspolitische Gedanke, dass weibliche Künstlerinnen weniger gezeigt werden, weniger verdienen, der Gender Pay Gap 25% ausmacht zu männlichen Künstlern. Wie schaffst du das eigentlich, dein Leben zu bestreiten und wie geht's dir damit?
Okay, das gibt zwei Antworten, okay. Zwei wesentliche Antworten auf diese Frage. Das eine ist, dass man tatsächlich in sehr prekären Verhältnissen lebt und sehr schnell lernen muss, damit Unsicherheiten auszuhalten. Außerdem, glaube ich, braucht es, oder unser Geheimnis ist einfach eine super stabile Partnerschaft und ein Verständnis quasi in dem, wie wir miteinander agieren und mit Finanzen umgehen, weil tatsächlich ist es häufig so, dass wenn du, also das Geld, was du zu zweit brauchst, bräuchte man auch fast alleine. Mhm. Und wir haben einfach schnell gelernt, mit sehr wenig Geld trotzdem zu überleben. Dafür ist Mecklenburg-Vorpommern doch ziemlich ideal. Also hätten wir, wenn wir nach Berlin gegangen und hätten dort eine Wohnung anmieten wollen oder ein Atelier finden wollen, wäre das quasi in den Kosten allein schon vieles von dem gewesen, was wir hier so als Staat aufbringen mussten. Nichtsdestotrotz ist dieses nicht so richtig zu wissen, wie es im nächsten Monat irgendwie weitergeht oder in 3 Monaten, je nachdem, soweit kann man schon immer noch vordenken, aber dann eine Kunst für sich, würde ich sagen. Und man lernt ganz schnell rauszufinden, an welchen Punkten man sich vernetzen muss. Und das ist nämlich der zweite Teil meiner Antwort, dass ich glaube, das, was nämlich Mecklenburg besonders macht, ist tatsächlich, dass sich die Menschen, die mit der Kultur in Verbindung sind, und damit meine ich das auf allen Ebenen irgendwie, also die Kulturakteure vor Ort, die Künstler selbst und dann auch die übergeordnete, eigentlich eure Stelle, also die politische Stelle, man kennt sich, würde ich behaupten, und man begegnet sich und man weiß, wo die Menschen sind, mit denen man sich vernetzen kann und mit denen man auch über diese Dinge reden kann, wenn es eng ist. Also ich sage gerne, wenn es richtig eng ist, weiß ich, wen ich anrufen muss, weil ich ein Brot brauche. Das klingt total überzogen, ist aber die Wahrheit, weil manchmal reicht es dann einfach gerade nicht. Und aber der andere hat gerade irgendwie und kann dir geben. Und diese Netzwerke von Kooperationen und Freundschaften und aber auch von dieses, man unterstützt sich gegenseitig darin, wann, wer, wo ein Projekt realisieren will und vielleicht an dich denkt und dich einlädt, das bringt dich immer wieder irgendwie, also zum nächsten Monat oder zum nächsten Jahr. Also jedenfalls hat es bei uns bisher irgendwie, und wir sind jetzt 12 Jahre selbstständig, irgendwie ging es immer weiter. Also ich habe keine Ahnung, wie es im nächsten Jahr sein wird. Also es ist immer unterschiedlich irgendwie, wo die Angebote oder die Anfragen herkommen. Aber das ist völlig verrückt, wie das hilft, dass du weißt, mit wem du es zu tun hast. Und das ist auch toll. Also ich finde das einen großen Bonus und was Wunderschönes irgendwie, dass diese Beziehungen, die man so baut, irgendwie im so Step by Step dabei helfen zu überleben und das immer weiterzumachen und sich auch gegenseitig zu motivieren, ehrlich gesagt, da dran zu bleiben und nicht zu denken, jetzt ist es wirklich irgendwie, also man zweifelt auch oft und denkt, was könnte ich eigentlich noch machen oder so? Oder was wäre eigentlich das, was dann auch permanent irgendwie Geld einspült oder keine Ahnung. Aber eigentlich geht es ja darum, Wege zu finden, an der Kunst zu bleiben und da Dinge zu entwickeln.
Weil du gerade so sagst, Vernetzungsgedanken, also das empfinde ich auch als großen Vorteil von Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben zwar weite Wege, die wir überwinden müssen, aber dank Technik etc. ist auch das häufig möglich. Aber dass wir halt ein kleines, feines Bundesland sind, wo man sich einfach kennt, wie du sagst. Mhm. Und ich denke, ein Teil davon zu diesem Vernetzungsgedanken hat ja auch das Mentoring Kunst mit beigetragen, wo du ja selber auch Mentee warst, wo man gerade, das finde ich immer das Besondere an dem Mentoring-Programm, so über so etwas wie Unsicherheiten reden kann oder welche Netzwerke muss ich jetzt spinnen, welchen Schritt muss ich vielleicht gehen und dann mit anderen Künstlerinnen, mit anderen Künstlern in Austausch kommen kann. Oder wie siehst du das, Ramona?
Ja, ich hatte das Glück, in der allerersten Runde das Mentoring Kunst da quasi Mentee sein zu dürfen. Das war auch sehr am Anfang meiner Karriere, wie auch immer man das formuliert. Und dieses Netzwerk, das ist Gold wert, also das daraus sich gesponnen hat zu den Frauen, die dort Teilnehmerinnen waren, über all die verschiedenen Phasen auch hinweg. Also weil es immer wieder ja auch diese Mentoring-Treffen gibt, wo wir einfach zusammenkommen und genau nämlich die aktuellen Problematiken und aber auch die Dinge, woran Leute arbeiten und worüber die nachdenken und so, darüber wird geredet und dann werden Dinge zusammengesponnen und so. Und deswegen, dafür ist das super. Also ich finde auch, dass es so eine natürliche Art ist, zu lernen, würde ich behaupten. Weil also all diese Professionalisierungsschritte, die ja total wichtig sind, um diese Selbstständigkeit am Laufen zu halten, also und ich meine damit sowas wie Buchhaltung, PR, diese Dinge, die alle ja bei uns bleiben, wofür es ja normalerweise sonst irgendwie Leute gibt, die dafür ausgebildet sind. Wir haben diese Ausbildung nicht, machen das aber irgendwie ja mit irgendwie. Und um da irgendwie sich zu erleichtern und quasi dann jemanden zu haben, der schon einen Schritt weiter ist und das alles sich schon für sich irgendwie rausgefunden hat und sich zu trauen, einfach zu fragen, ey, wie machst denn du das mit dem Geld verdienen oder mit dem, wo finde ich eigentlich die nächste Ausstellungsmöglichkeit oder was kann ich machen, wie bewerbe ich mich für Preise, ich werde da immer auch rausgeschmissen und so. Also all diese 1000 Dinge, die so dazu da sind, um quasi auch sich irgendwie weiterzuentwickeln und gesehen zu werden, dafür ist dieses Mentoring einfach hammergut.
Ja.
Und auch sehr erfolgreich, glaube ich.
Auf jeden Fall, seit 2016. Wir haben nächstes Jahr, glaube ich, 10-jähriges des Mentoring-Programms. Ich bin froh, dass es das auch gibt. Ja. Und wie du sagst, ne, was ich dort immer wirklich auch schätzen gelernt habe, ist, dass dann auch so über die verschiedenen Formen von Kunst dann Austausch passiert und man sich gegenseitig auch inspiriert, vielleicht über andere Dinge nachzudenken und wie du schon sagst, dann vielleicht auch zusammenzufinden, gemeinsam Projekte zu gehen und dass man sich dann manchmal vielleicht nicht so alleine fühlt, was du beschreibst. Mhm. Ne? Also das finde ich jetzt von außen immer total großartig, was dann passiert.
Ja, und das Verrückte ist, wir sprachen, bevor wir anfingen, das aufzunehmen, über Kaffeepausen und in diesen regelmäßigen Treffen quasi ist es auch verrückt, dass du lernst, einander einfach tatsächlich kennen bei den Gelegenheiten. Es braucht halt, irgendwer muss immer den Raum schaffen der Begegnung. Und ich finde, das ist hier bei uns im ländlichen Raum mit dieser Kulturarbeit so und der Kunstbegegnung. Und es ist aber auch so in diesen Netzwerkgeschichten. Es braucht quasi irgendwie diesen äußeren Rahmen, der organisiert sein muss im besten Fall, vor allen Dingen, wenn es quasi irgendwie diese große Fläche beinhaltet, das Mecklenburg nun mal ist, also von West nach Ost. Und das macht dieses Mentoring, das schafft irgendwie diesen Raum, an dem man einfach zusammenkommt und denkt, ah, wer ist das Neues? Gut, es gibt hier noch mehr junge Leute. Und es macht auch Laune. Und ich glaube auch, dass da ganz wenig Konkurrenz oder sowas dabei ist, sondern es ist tatsächlich getragen von so einem solidaren Gedanken, der einfach will, dass hier ganz viele Leute sind, die irgendwie sich mit diesen Dingen beschäftigen, die das Leben gestaltet.
Ja, also das liebe ich auch immer an diesen Mentoring-Treffen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das sind so für mich Wohlfühltermine, wo es auch um Frauensolidarität geht. Mhm. Häufig wird uns Frauen ja Stutenbissigkeit etc. Unterstellt. Aber das erlebe ich bei diesem Mentoring-Programm oder generell, wenn ich Frauen einfach miteinander netzwerken sehe, nicht. Sondern da ist es eher so, sich gegenseitig unterstützen, helfen, dass es weitergeht, dass man sich eben nicht so alleine fühlt und dass man die Situation dann meistern kann und einfach von anderen dann zu profitieren.
So nehme ich es auch wahr, komplett. Also eigentlich in allen Strukturen, in denen ich so unterwegs war, wenn das quasi von Frauen für Frauen mit Frauen irgendwie geleitet oder organisiert war, was immer irgendwie so, dass es auch sogar, also ich würde sogar Nachhaltigkeit noch dazu nehmen als Adjektiv, also als Qualität, weil es Dinge aufbaut, auf die du auch immer wieder zurückgreifst. Das ist fantastisch. Also ich erlebe das auch ausschließlich so eigentlich.
Mhm. Aber wenn wir dann so über Gleichstellung reden, geht es nicht ohne die Männer. Hast du auch da ganz viel Unterstützung oder gibt es Situationen, wo du auch von Männern gehemmt wirst? Also wo du dich dann wirklich auch so in dieser Männerwelt durchsetzen musst? Also so beide Seiten betrachtend?
Ja, also ich habe darüber nachgedacht, bevor du gekommen bist, weil es geht ja in eurem Podcast oft um diese Frage auch, wie das strukturell eigentlich so ist und wie sich das abbildet in der gelebten Realität quasi. Und tatsächlich ist es, glaube ich, am markantesten gewesen in der Lehre, weil Glasmachen ist tatsächlich eine reine Männerdomäne eigentlich, also fast. Mhm. Da gab es eigentlich nur Männer um uns rum irgendwie, die das gelehrt haben, die unsere Lehrer waren, die irgendwie auch unsere Mitschüler waren. Und da gab es schon auch viel Konkurrenz im Sinne von, ich mache das Glaskelch hier jetzt schöner als du. Aber im Kunstkontext, muss ich zugeben, entstehen solche Geschichten auch, aber die haben immer was mit administrativen Dingen zu tun. Das heißt, wenn eine Anfrage von einem Museum ist oder so und das Museum wird von einem Mann geleitet oder der schickt seinen Assistenten und dann diese Kommunikation, vor allem über die Rahmenbedingungen, würde ich sagen, das ist schon oft sehr unangenehm, weil es wäre ja eigentlich oft die Frage der Institution, diese Rahmenbedingungen einfach quasi schon in der Anfrage offen zu legen, damit man eine okaye Entscheidungsbasis hat. Das wird aber in der Regel nicht so gemacht und es bringt uns als diejenigen, die ja irgendwie doch davon abhängig sind, in solchen Häusern gezeigt zu werden oder da quasi auch sichtbar zu werden, in Situationen, die, also ich empfinde die als super unangenehm, immer danach fragen zu müssen, okay, gibt es ein Honorar? Gibt es irgendwie ein Budget, um Dinge zu finanzieren? Ich würde sagen, das ist oft das, wo es schwierig ist. Ansonsten ist meine Realität tatsächlich so, dass sich viel gebildet hat um Frauengruppen. Und vielleicht liegt das auch in unserer Zeit. Ich habe oft viel darüber nachgedacht und glaube, dass ganz viel auch von dem, was man jetzt in meiner Vita irgendwie als erfolgreich bezeichnen würde, passiert ist, weil wir doch die letzten 10, 15 Jahre, würde ich sagen, also es war irgendwie so eine progressive Entwicklung, dass Frauenpositionen gezeigt worden sind, dass irgendwie in der Kunstwelt auf jeden Fall viel auch diskutiert worden ist, dass Frauen quasi weniger ausgestellt worden sind, viele Jahrhunderte nicht, und dass plötzlich so eine Lücke da war und ich auch irgendwie da war und vieles ist, glaube ich, doch passiert, weil ich eine Frau bin und weil ich ganz offen auch, also meinem Namen kann man das anmerken, es gibt Kolleginnen, die verwenden schon immer einen männlichen Namen, da merkst du, dass das vielleicht gerade dann nicht so gut funktioniert hat. Also verrückterweise kann man das ja nie beweisen, das ist ja immer nur so ein Gefühl, aber ich glaube, dass bei mir auf jeden Fall das ganz viel schon doch damit zu tun hat, dass inzwischen doch auch an vielen Häusern, also Museen und Institutionen und Vereinen, Kunstvereinen, Frauen aktiv sind, auch in diesen Rollen der Kuratorinnen und der Leitung und so. Das hat sich gewechselt, aber erst in den letzten Jahren halt. Und dadurch habe ich doch ganz viel irgendwie eigentlich immer mit Frauen zu tun, die mich einladen für Dinge und mit mir Dinge machen wollen und so. Also, ja.
Deshalb, mir ist es immer wichtig, auch diesen Aspekt einmal darzustellen, weil als Gleichstellungsministerin begegnet mir häufig so, na, wir Frauen sind doch gleichgestellt den Männern. Gleiche Rechte, ne? Und Artikel 3 steht doch, wir müssen Gleichberechtigung leben. Und viele, ich sag mal jetzt, Menschen, so, die nicht in einer bestimmten Bubble sind, nicht in der Gleichberechtigungsbubble sind, sagen dann, Mensch, wo gibt es denn da noch Unterschiede? Und deshalb ist es mir immer wichtig, dann auch in dem Podcast euch als Zuhörerinnen und Zuhörer einfach zu zeigen, dass es diese Unterschiede noch gibt und dass wir eben dran arbeiten können, wie du sagst, indem wir weibliche Vorbilder haben, indem wir Frauen sichtbar machen, indem Frauen die Führungsposition besetzen, die dann auch andere Frauen wieder fördern können. Und da halt den besonderen Blick drauf haben. Mensch, da gibt es noch eine ganz tolle Frau, die muss ich jetzt zeigen. Es geht halt nicht nur, dass ich hier Männer zeige. Und deshalb ist mir das immer so wichtig, auch in dem Podcast nochmal darzustellen.
Ja, also du hast total recht. Mir ist vor ein paar Jahren, war ich irgendwie mit einer Gruppe in Japan und tatsächlich war dort quasi während der Eröffnung ist super spürbar, dass die Gleichstellungsfrage dort völlig anders behandelt wird und also das Patriarchat tatsächlich dort ganz ganz streng zelebriert wird irgendwie. Und es war auch sichtbar, weil das deutsche Projekt leitete plötzlich, also es war auch ursprünglich immer von einem Mann geleitet, lange Jahre. Und da gab es aber einen Wechsel und jetzt war es eine junge Frau so. Und beide waren aber anwesend. Und du hast in der Ansprache quasi während der Eröffnung gemerkt, dass das plötzlich für die japanischen Partner ein Problem war. Die wussten nicht so richtig, wie sie das handeln sollen und haben es, ich würde sagen, gänzlich schlecht über die Bühne gebracht. Aber das Interessante daran war ja gar nicht dieser kulturelle Unterschied, sondern wie das dann von unseren männlichen Kollegen, die mit uns gereist waren, und für uns Frauen war das einfach ein Thema hinterher zu diskutieren, wie du eigentlich in so einer Situation das Problem löst und darauf vielleicht achtest, dass dann die Frau, die ja jetzt aber in der Leitungsfunktion war, den Respekt hätte verdient gehabt, dass man sie ins Zentrum stellt, um das Projekt vorzustellen.
Ja.
Das nicht passiert, muss man sagen. Und wir waren darüber super empört. Aber unsere männlichen Kollegen, mit denen wir das diskutierten, die haben nämlich genau das gesagt, was du auch gerade gesagt hast. Also ist ja eigentlich gar kein Problem. Also woran merkt ihr denn? Müssen wir jetzt dieses Männer- und Frauending noch wieder diskutieren? Also es war schon so eine bestimmte Müdigkeit irgendwie da, aber immerhin haben sie gefragt und dann kriegen sie ja Antworten. Also ich meine, diese Diskussionen, die kenne ich auch genauso, wie du sie beschreibst, dass es doch immer wieder auch so ein Diskussionsthema ist. Das einfach auch, und ich glaube jetzt gerade, deswegen habe ich so erwähnt, dass ich das Gefühl hatte, dass die letzten Jahre eigentlich progressiv war. Ich habe das Gefühl, dass wir doch jetzt gerade an so einem Punkt sind, an dem man es erst recht thematisieren muss. Deswegen war ich auch irgendwie glücklich, dass du gefragt hast, ob ich mitmache bei der Folge irgendwie, bei dem Podcast. Weil ich denke, wenn wir jetzt, müssen wir ja das festhalten und darauf achten, dass wir nicht einen Schritt zurückgehen, sondern dass es einfach sich weiterentwickelt und wir uns angleichen. Und ich weiß, Punkt eigentlich, aber ich gebe dir auch komplett recht, wir brauchen die Männer. Also wenn die unsere Allies sind, das geht nur zusammen. Und am allerschönsten ist es auch in Gruppen, die das Geschlecht eigentlich nicht sehen, sondern wo das sich völlig auflöst und es einfach der andere, der Mensch ist, der dir gegenüber sitzt.
Mhm. Deshalb, also was du beschreibst, Ramona, das erlebe ich auch gerade so. Ich finde, wir befinden uns gerade als Gesellschaft an so einem Punkt, an so einem Scheideweg. Wo wird es sich denn weiterentwickeln? Wir sind bei Gleichberechtigung, bei Anerkennung von Vielfalt. Ihr hattet am letzten Wochenende den CSD in Neubrandenburg. Man weiß so, die Diskussionen, die dazu geführt haben, dass Silvio Witt nicht mehr hier Bürgermeister ist, also dass es da auch gegenteilige Bestrebungen gibt, Vielfalt zu unterbinden. Und ich finde, deshalb sind wir gerade an so einem Scheidepunkt. Wo wird sich's denn entwickeln? Mit Gleichberechtigung, egal welchen Geschlechtes du bist, egal wen du liebst, geht es da wieder zurück in eine Form, die ich nicht gut finden würde, wo wir alle wieder konform sind, wo es nur Männer und Frauen gibt, Frauen schön, schön zu Hause sitzen, ich übertreibe das jetzt bewusst, wo Frauen halt eher nicht gesehen werden, an eine bestimmte Rolle gezwängt werden und das häufig auch über diese Thematik, über diese Diskussion zur Sprache dann aufgemacht wird, obwohl es ganz viele andere Probleme im Bereich Gleichstellung geht. Aber das sind wir tatsächlich so auch aus meiner Sicht in einem Scheidepunkt. Deshalb kann ich nur hoffen, nächstes Jahr sind Landtagswahlen, dass Menschen einfach aufpassen, auch so ein bisschen, was sie wählen, dass man als Frau beispielsweise guckt, was ist so das eine Thema bei dem und bei dem. Ich will jetzt gar nicht für irgendeine bestimmte Partei irgendwie aufmerksam machen, sondern es geht tatsächlich, wohin wird sich die Gesellschaft weiterhin entwickeln und dass Politik einfach mit einem bestimmten Treiber, wie sich Gesellschaft entwickelt.
Unbedingt. Und ich glaube vor allen Dingen, dass es total wichtig ist, quasi wirklich in seinem Interesse zu wählen, also sich mit den Inhalten zu beschäftigen und daraufhin quasi Entscheidungen zu treffen. So. Ja, genau.
Darf ich mal fragen, bist du selber jetzt Mentorin bei deinem Mentoring-Programm? Also gibst du die Erfahrung, die du selber als Mentee sammeln durftest, als Mentorin weiter und unterstützt dann auch andere Frauen oder machst du es außerhalb vom Mentoring-Programm sowieso in deinem Netzwerk, dass du Künstlerinnen, Künstlern mit deinem Erfahrungsschatz weiterhilfst? Also weil andere bestimmt jetzt genauso am Anfang stehen und vielleicht eine erfahrene Künstlerin, vielleicht ihr beide, dann du und deine Frau zur Seite stehen könnt und einfach mit eurer Erfahrung, die ihr gesammelt habt, einfach helfen könnt.
Tatsächlich hatten wir diese Rolle der Mentoring im Programm selbst noch nicht, obwohl es schon manchmal Anfragen gab. Dann ist es aber doch manchmal eine Problematik auch gewesen der Erreichbarkeit, weil interessanterweise gibt es doch hier so Zentren, kulturelle Zentren, vor allen Dingen die jungen Leute leben doch eher in Greifswald, Rostock, Schwerin. Neubrandenburg ist interessanterweise, also wir haben nur sehr alte Kollegen. Also das ist vielleicht ein Grund, warum das nicht zustande gekommen ist, aber tatsächlich haben wir Kollektive mit Kolleginnen und ganz unterschiedlichen Altersstufen, mit denen wir ganz eng im Austausch stehen und das auch sehr pflegen, uns zu treffen, uns gegenseitig quasi zu unterstützen. Und das bezieht sich auch auf verschiedenste Generationen. Also wir haben ja lange in den jungen Kunstschulen hier um uns rum in der Brandenburg und der Strelitz gearbeitet. Und auch da sind ja junge Menschen quasi durch uns unterrichtet worden, die zum Teil heute auch freie Kunst studieren und wo die Beziehungen quasi auch aufrechterhalten bleiben, weil es einfach ganz enge Entwicklungsstufen sind, die man so geht, weil da jemand ist, den kenne ich. Ah, Künstler, ich kann es wirklich werden. Also ich dachte das zum Beispiel nie, als ich ein junger Mensch war, war mir das einfach nicht bewusst, dass es ein Beruf ist, den man ergreift, sondern naja, man wird auserwählt oder ich weiß nicht, was ich dachte, aber auf jeden Fall war das keine Option irgendwie dort auf diesem Dorf. Vielleicht gab es ein paar Musiker, wo du dachtest, ah ja, aber so. Und das habe ich dann erst auch selber durch so eine junge Kunstschule, wie die, in der wir gerade sitzen, eigentlich sogar die, gelernt. Also weil dann plötzlich da ein Künstler ist, der so lebt und der dir von seinem Leben erzählt und es auch wirklich praktiziert. Ja. Genau, und das versuchen wir auch weiterzugeben. Und so viel und so oft wir irgendwie können, sind wir in so kulturellen Projekten unterwegs, machen Workshops.
Ja. Auch egal welchen Alters dann die Menschen anfangen, Kunst sich zu begeistern, Kunst ausüben zu wollen. Weil auch das Thema haben wir ja häufig, dass gerade wenn ältere Menschen dann noch vielleicht dazukommen, dann eher vielleicht nicht gesehen werden, aber ihr seid immer ein Ansprechpartner.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja, ich mache mal Werbung, aber
ja, natürlich. Auch dafür sind
wir haben ja dieses Kulturmobil über unseren Verein und genau, und das ist genau für dieses Intergenerative im ländlichen Raum quasi dieses Projekt, das uns ermöglicht, zum kleinen Anhänger einfach dorthin zu gehen, wo eigentlich sonst keine Kultur mehr stattfindet. Und weil du die ältere Generation ansprichst, dann ist das ist total, die sind super. Also es gibt so ein Ort, Triebgendorf, da fahren wir schon seit Jahren immer mal wieder, immer mit bestimmten Abständen und haben so eine Gruppe von Frauen, Rentnerin, die aber unglaublich agil und fit und kunstbegeistert sind und uns immer wieder einladen, dahin zu kommen und mit ihnen Dinge zu machen. Und inzwischen ist es tatsächlich sogar so, dass wenn wir irgendwo Ausstellungen haben, sie irgendwie sich organisieren und versuchen dort an die Orte zu fahren, sich die Dinge anzugucken. Und ich meine, das ist schon toll. Ja. Und es macht auch irre Spaß.
Oh, das glaube ich.
Und im besten Fall funktioniert es quasi in allen Altersstufen, dass das einfach so Orte sind, an denen die Menschen, die vor Ort leben, auch zusammenkommen, egal wie alt sie sind.
Das finde ich ja total spannend, das Kulturmobil. Also ich komme ja auch aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, wo Künstlerinnen und Künstler sich auch aus anderen Bundesländern niederlassen und dort die Pioniere sind, Kunst nochmal neu entdecken, neu auflegen. Und dass du dann sozusagen oder ihr zusammen dann in einem Kulturmobil im Landkreis MSE?
Naja, den schaffen wir nicht, also naja, nicht ganz. Eigentlich war unser Radius so 30 Kilometer um unseren Vereinssitz herum gedacht. Manchmal fahren wir tatsächlich auch weiter, weil dann einfach Anfragen doch auch aus waren. Also unser Landkreis ist ja extrem groß. Ja. Und wir sind sehr wenige Menschen leider, könnten wachsen.
Also Werbeblock, wenn ihr mitmachen wollt.
Ja, klar. genau. Und wir versuchen das so um uns rum erstmal abzudecken und zu füllen. Aber tatsächlich ist das ein Projekt, wir waren Neulandgewinner damit und haben dadurch die Chance gehabt, diesen Anhänger zu bauen und zu konstruieren, der aber gleichzeitig ein runder Tisch und eine Bühne sein kann. Und man kann ihn also für alle Zwecke, die man sich so kulturell denken kann, es kann auch eine Leinwand für einen Kinofilm sein oder eine Tanzfläche für Tango, keine Ahnung. Kann man alles damit realisieren und es ist wirklich ganz low-tech im Grunde. Also man muss nur ein Auto mit Anhängerkupplung haben und dann geht man dorthin, wo die Menschen irgendwie sind und vielleicht nicht der Bus im Stundentakt fährt, wie das Berliner so kennen. Mhm. Aber bei uns fahren ja oft nur die Schulbusse.
Mhm.
Genau. Und das ist unser Gemeinschaftsprojekt quasi auch.
Ja.
So eine Solidargeschichte.
Du machst ganz viele Projekte. Ne? Wir hatten uns ja gerade unterhalten, als ich hierher gekommen bin, wie gesagt, von der Reinhold-Stiftung, dass auch die euch unterstützen beim Zirkusprojekt war es, glaube ich, was ihr zusammen mit Kindern macht und Jugendlichen.
Genau, Stefan Rätsch und Martha Mauritius leiten das. Also Leute, die sich tatsächlich sehr mit Performance und mit Inszenierung auskennen. Also wir suchen immer die Leute, die quasi am besten geeignet sind, Dinge umzusetzen und anzuleiten. Und es ist ein Ferienprojekt für Kinder und dank der Jost-Reinhold-Stiftung müssen die Kinder quasi keine Teilnahmegebühren zahlen, was wirklich für viele Familien eine irre Erleichterung ist, weil die Kids einfach ein gutes Angebot haben, was lernen und zusammenkommen. Und am Ende machen die noch eine hammerkrasse Zirkusshow. Bin ich ganz sicher. Samstag.
Hey, total spannend, Ramona. Zum Ende unseres Podcastes. Was würdest du an Ratschlägen jungen Künstlerinnen, Künstlern, Menschen, die sich für Kunst begeistern oder Frauen mitgeben wollen, so als Ratschlag?
Ich glaube, dass der allererste Schritt tatsächlich ist, dorthin zu gehen, wo Kunsträume Kunst anbieten. Also sie wahrzunehmen und zu sehen, dass sie einfach ein Teil unseres Lebens ist. Und das ist ganz egal, aus welcher Perspektive das ist. Also ich bin ja auch zuallererst erstmal Kunstbetrachter oder Kunstgenießer. Und dann, wenn es einen dahin treibt in diese Profession, würde ich sagen, dass man einfach nie aufgeben darf. Also das Wichtigste ist eigentlich, sich tatsächlich ein Backup zu schaffen von Menschen, von Beziehungen, die einen kennen, die sehen, was man macht und was man kann und die das Netz quasi bilden da für die Zeiten, wo es einfach nicht so gut läuft, weil es einfach wirklich so ein Spiel ist, ein bisschen wie so ein Lotto-Ding, wann werde ich gesehen von wem und wie viel Output kann das quasi haben und wo geht das als nächsten Schritt hin? Ich glaube, diese Solidarität zueinander und zu sich selbst ist irre wichtig. Und dann würde ich sagen, alle, die Lust haben, etwas zu machen, egal in welchem Medium, macht es bitte einfach.
Einfach machen. Ich glaube, das war auch mal ein Slogan in Mecklenburg-Vorpommern.
Rico sagt es auf jeden Fall auch immer. Zuerst ist es einfach wichtig zu machen. Und eine Freundin von uns, Silke Peters, die ist Autorin in Stralsund, und die sagt immer, wir sind Verben. Und die Verben definieren uns letztendlich. In dem Zug, ja, sich ausprobieren und es tun.
Ja. Ja. Ich finde, das war ein wundervolles Schlusswort. Liebe Ramona, danke, dass wir heute hier sein durften bei dir in deinen Räumlichkeiten, ne, und dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben als Künstlerin, Ratschläge mit auf den Weg gegeben hast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen, Hinweise etc. habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Podcast Macherin. Tschüss!
Tschüss!
Macherinnen, Macherinnen. Jacqueline Bernhardt im Gespräch.